Hallo, liebe Freunde der gepflegten Wirklichkeit. Ja, nachdem ich die letzten Sendung ja schon ziemlich in den Höhenflügen der NLP-Philosophie unterwegs war, möchte ich dieses Mal mal ein bisschen so in die Tiefen hinabsteigen der operativen Pragmatik. Vielleicht auch deshalb, weil nicht jeder, der hier zuhört, wird mich kennen. Diejenigen, die mich kennen, die wissen, dass ich ein ziemliches Spagat manchmal hinkriege zwischen Philosophie und Alltagspragmatik. Wenn du mich noch nicht kennst, dann wirst du dich vielleicht auch fragen, der Hans-Jürgen ist ja schon ein bisschen abgehoben unterwegs, da mit naiven Realisten und Konstruktivisten und was weiß ich was, ist alles ganz nett. Aber was mache ich denn eigentlich damit im Alltag? Ja, vielleicht auch deshalb heute mal eine Sendung, die vielleicht auch meine anderen zwei Themen, nämlich Mindsets und Leadership X.0 mit NLP verbinden. Also, heute eben ein bisschen was aus der Toolkiste, aus der Werkzeugkiste. Und zwar, was mich gerade beschäftigt, ist Folgendes. Ich bin ja in vielen Unternehmen unterwegs und oftmals darf ich auch Teilnehmer sein an Meetings. Meetings, Besprechungen, Sitzungen oder Konferenzen. Ja, das sind alles, sagen wir, klassische etablierte Managementpraktiken, die irgendwann mal im Unternehmen, wenn es ein bestimmtes Größe erreicht hat, eingeführt werden. Ich meine, wenn man nur zu dritt ist oder zu viert ein Startup, dann ist man sowieso irgendwie auf Augenhöhe und Schulterschluss und man wirft sich die Kommunikation praktisch über den Tisch zu. Aber irgendwann muss das so ein bisschen institutionalisiert werden und da gibt es eben Vertriebsmeeting und Marketingmeetings und Jahreszielplanung und wie all diese wunderbaren Besprechungen heißen. Und was ich da immer wieder höre, meistens nicht im Meeting, sondern meistens hinterher beim Kaffee trinken, sind dann solche Sachen. Ah, Mensch, ja, es ist immer dasselbe in unseren Meetings, es reden immer dieselben und es sind auch immer dieselben, die ruhig sind und jedes Mal verlieren wir uns irgendwie im Detail und kommen vom Hölzchen zum Stöckchen oder wir überziehen die angesetzte Zeit. Irgendwie waren 1,5 Stunden angesetzt. Das hat wieder 2,5 Stunden gedauert, weil wir mit unserer Agenda nicht durchkommen. Also letztendlich, und das kommt meistens dann so von Seiten der Führung, wir brauchen eine effizientere Meetingkultur. Und deshalb sind sie jetzt auch hier. So. Ja, so oder ähnlich klagen viele meiner Klienten übrigens nicht nur, was Meetings betrifft. Das heißt also, sie denken irgendwie, Kultur könnte man direkt ändern. Das glaube ich übrigens nicht, aber das ist noch ein anderes Thema. Also man ist sich ziemlich einig darüber, wo was klemmt. Also meinetwegen jetzt Überschreitung von irgendwelchen Timeboxen. Hat auch vielleicht schon x-mal an das Team appelliert nach dem Motto, hey, kommt mal mehr zu Potte, kommt mal schneller auf den Punkt oder so. Ja, und jedes Mal ist es das Gleiche. Nach vielleicht sogar anfänglicher Euphorie, alle sind an Bord und sagen, yeah, wir reißen uns mal zusammen, fällt man über kurz oder lang in die alten, meist destruktiven Verhaltensweisen zurück. Und wenn man sich mal darüber Gedanken macht, dann ist es umso erstaunlicher, wie es Menschen manchmal scheinbar mühelos gelingt, andere Verhaltensweisen konsequent und nachhaltig zu demonstrieren, quasi über Nacht. Und zwar dann, wenn sie in andere Rollen schlüpfen. Ich weiß nicht, wer von euch systemische Familien- oder Organisationsaufstellungen kennt, aber diejenigen die das kennen, wissen, was ich meine. Nämlich, wenn man da als Stellvertreter in so einer Aufstellung steht, verändert man oftmals innerhalb von ein paar Minuten seinen kompletten Habitus. Das heißt, man fühlt sich anders, man verhält sich anders, man denkt anders, eben aus dieser Stellvertreterrolle. Oder denk mal an diese, ja, fast hätte ich gesagt, Metamorphose, die werdende Mütter und Väter erleben. Also ich bin ja selber Vater von 3 Kindern und ja, dann erlebt man manchmal, bei mir ist das schon ein paar Jahre her, wie Leute, die bisher noch, sagen wir mal, die Partylöwen waren, plötzlich mehr oder weniger über Nacht verantwortungsvolle und fürsorgliche Väter werden. Also auf fast magische Weise entwickelt sich mit der neuen Rolle neue Fähigkeiten, neue Verhaltensweisen, neues Denken, kurzum ein komplett neues Mindset. Ich habe das damals bei uns bemerkt, ich glaube, das war sogar die Katharina, also meine Älteste. Da war ich mit meiner Frau und der Kathi mal im Hotel unterwegs. Hotel war ein bisschen unglücklich ausgesucht von mir, nämlich direkt an der Zuglinie, an der Bahnlinie. In regelmäßigen Abständen, was heißt regelmäßig? Also in Abständen von circa eine Stunde, anderthalb Stunden, rauschte da draußen ein Zug vorbei. Irgendwann ist meine Frau eingeschlafen und merkte also überhaupt nicht mehr, wann da, also hat einen Zug überhaupt nicht mehr bemerkt. Aber wenn unsere Tochter 5 Meter weiter nur einen Pieps gemacht hat, war meine Frau hellwach. Das heißt also, unsere Sinne schärfen sich in dieser neuen Rolle. Wir kommen auch zudem mit halb so viel Schlaf auf. Und ja, manchmal schlagen unsere Emotionen in so einer neuen Vater- oder Mutterrolle ja fast Purzelbäume. Weniger dramatisch, aber ich glaube nicht weniger offensichtlich ist dieses veränderte Mindset, wenn wir eine neue berufliche Rolle einnehmen. Also da wird jemand zum Qualitätsbeauftragten. Und wenn diese Rolle, wenn er sich mit dieser Rolle identifiziert, emotional und kognitiv, dann erlebt man bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen, dass sie nicht nur ihr Denken, sondern auch ihr Verhalten ändern. Also ich habe da kürzlich einen jungen Mann erlebt, der, das ist noch keine 3 Monate her, diese Position des Qualitätsbeauftragten innehat und er wurde in das Meeting eingeladen und ich kannte diesen jungen Mann noch als Facharbeiter, die Rolle hat er natürlich auch immer noch, aber die ganze Rede, seine ganze Präsentation, als er da so ein paar Minuten sprach, war so wirklich adäquat und konsequent aus der Rolle des QM-Beauftragten. Und das ist ein Phänomen, das ist schon, finde ich, ziemlich spannend. Das heißt also, wenn mit einer neuen Rolle fast automatisch und unbewusst auch neues Denken und Tun die Bühne betritt, dann könnte man ja das nutzen. Nein, das ist irgendwie keine Rocket Science und das ist auch nicht völlig neu. Das haben viele, viele Autoren plastisch beschrieben. Vielleicht kennt der eine oder andere von euch, zum Beispiel Edward de Bono, britischer Mediziner und Kognitionswissenschaftler, oftmals auch so als Kreativitätspapst gehandelt, der im Rahmen seines Denkkonzeptes lateralen Denken zum Beispiel diese Technik der 6 Denkhüte vorstellt. Also jeder Denkhut steht dabei für einen bestimmten Denkstil, zum Beispiel der weiße Hut für die Konzentration auf Tatsachen und Fakten oder der gelbe Hut für optimistisches Best-Case-Denken. Und das Spiel geht eben so, dass wenn man sich einen Hut aufsetzt, dass man möglichst konsequent diese Rolle spielt. Also der, der den weißen Hut gerade auf hat, sagt, ich setze mir mal gerade einen weißen Hut auf und ich möchte euch mal ganz kurz die Faktenlage darstellen. Und wenn ich dieses Spiel spiele in manchen Unternehmen, dann merke ich, dass das wahnsinnig gut funktioniert. Ja, oder bei uns im NLP gibt es die Disney-Strategie, in der die 4 Rollen, Träumer, Realist, Kritiker und Moderator, wie im Art Rollenspiel dafür eingesetzt werden, bestimmte Aufgabenstellungen aus ganz unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten. Um noch ein letztes Beispiel zu bringen, vielleicht kennt ihr das Psychodrama von Moreno. Und da bearbeitet man zum Beispiel innere Konflikte in einem Menschen dadurch, dass diese beiden widerstrebenden Teile eines inneren Konfliktes externalisiert werden. Das heißt also, nach außen gebracht werden und von 2 anderen Menschen gespielt werden. Also diese beiden anderen Menschen, die rekapitulieren dann die inneren Dialoge aus diesen Rollen, bis hin zu, dass sie das wirklich wie eine Rolle spielen. Ja, auch wenn diese Kontexte, die ich euch jetzt genannt habe, aus ganz unterschiedlichen Gebieten kommen, also Kreativitätstechnik, Psychotherapie und so weiter, das Prinzip ist ganz ähnlich. Nämlich, durch einen Rollenwechsel betrachten wir die Welt anders. Wir entwickeln in der Rolle unbewusst und fast, ja, ich würde sagen, mühelos völlig neue Denk- und Verhaltensweisen, also neues Mindset und sprengen damit oftmals auch die Ketten von alten Konditionierungen. Ja, die einzige Voraussetzung ist, dass man sich mit dieser neuen Rolle rational und auch gefühlsmäßig wirklich identifizieren kann. Jetzt könnte man sich fragen, warum das funktioniert. Und da will ich auch noch in der Zukunft eine extra Sendung dazu machen. Das lässt sich ganz gut erklären mit dem Modellierungsprozess aus dem NLP. Das heißt, in der Kurzform, ständig prasseln Millionen von Informationen auf deine Sinnesorgane, also sehen, hören, spüren. Und das ist klar, wir müssen irgendwie diese Informationsflut sieben. Und zwar passiert das unbewusst durch eine Reihe von Wahrnehmungsfiltern. Das heißt, wir löschen da wahnsinnig viel raus, wir verallgemeinern Informationen, also wir schließen von Einzelerfahrung auf das Ganze und wir verzerren diese auch. Und was übrig bleibt, ist eine ganz persönliche, subjektive Wirklichkeit der Situation. Ja, darüber habe ich ja schon in der letzten Sendung gesprochen. Und wenn wir nur eine Rolle einnehmen, mit der wir uns wirklich identifizieren, dann verrichten genau diese Wahrnehmungsfilter wieder ihre Arbeit. Aber jetzt eben fokussiert auf die Rolle. Das heißt, wenn ich eine Rolle spiele, dann fokussiere ich mich auf das, was aus dieser Rolle relevant erscheint und blende einfach Unwichtiges aus. Ja. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das könnte man doch super nutzen und das habe ich auch schon viele Mal ausprobiert, diesen psychologischen Mechanismus, um Meetings nicht nur effektiver und effizienter zu gestalten, sondern, ich möchte mal sagen, mit neuem Leben zu erfüllen. Und dazu sind wenige Schritte notwendig. Also erstens würde ich euch vorschlagen, identifiziert mal typische Hürden, die so die Kommunikation in euren Meetings behindern. Also zum Beispiel, es reden immer wieder dieselben oder es gibt zu einseitige Sichtweisen oder Meetingdauer werden überschritten. Das ist so Schritt 1. Schritt 2 ist, man definiert mit dem Team zusammen einige hilfreiche Rollen, die genau diese eben genannten Hürden minimieren oder vielleicht sogar abstellen. Zu den Rollen komme ich gleich nochmal. Schritt 3 ist, man definiert für jede Rolle wenige klare Aufgaben und Verhaltensweisen. Also mal ein Beispiel. Ihr würdet feststellen, dass in euren Meetings zwar manchmal Dinge vereinbart werden, aber dann nie eingehalten werden. Okay, ein Beispiel. Ihr führt die Rolle eines Prinzipienwächters ein. Und der hat die Aufgabe, vorher gemeinsam definierte Prinzipien zu wahren und interveniert jedes Mal, sobald er den Eindruck hat, dass Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Das meine ich mit Schritt 3, Definition von klaren Rollenaufgaben. Ja, und dann in dem Meeting, das ist Schritt 4, werden die relevanten Rollen verteilt. Achtung, das geschieht immer auf freiwilliger Basis. Das heißt also, es kommt ein bisschen auf das Meeting an. Man sucht sich aus der möglichen Vielzahl von Rollen die aus, die für das Meeting relevant sind. Und das wird höchstwahrscheinlich im Vertriebsmeeting ein bisschen anders gehen, als wenn die Teamleiter aus der Produktion zusammensetzen. Und sagt, okay, wir glauben, wir machen ein besseres Meeting, wenn wir da ein paar Rollen vergeben. Und ideal ist es, wenn die Auswahl der Rollen irgendwie ein bisschen so stärkenorientiert sind. Also, dass sich zu Beginn jeder die Rolle nimmt, in der er sowieso stark ist. Also, wenn ihr jemand habt, der sowieso ein bisschen den, ja, sagen wir sehr wertschätzen jetzt, aber den Ruf des Prinzipienreiters hat, dann wäre er für den Prinzipienwächter natürlich ideal. Später dann mit ein bisschen Erfahrung mit diesen Meetingrollen können diese Rollen auch wunderbar dazu eingesetzt werden, so als Zusatzeffekt für, ja, ich würde mal sagen, für ein Training. Wenn zum Beispiel der eher analytische Kollege aus dem Controlling wirklich mal die Rolle des Querdenkers übernimmt, was absolut höchstwahrscheinlich außerhalb seiner Komfortzone ist, oder die eher spontane Kollegin aus dem Marketing eben die Rolle des Prinzipienwächters. Wichtig ist, dass die Rollen Schutz bieten. Das heißt, das ist auch der Clou bei der Geschichte. Wisst ihr, wenn ein Teilnehmer aus dem Meeting plötzlich sagt, hey, ihr haltet euch nicht an die vereinbarten Prinzipien, und er sagt es als Teilnehmer, als Kollege oder Kollegin, dann passiert oftmals, dass er angegriffen wird. Was ich da immer vorschlage, ist, wenn die Rollen verteilt sind, dann kriegt eben jeder ein kleines Moderationskärtchen, wo seine Rolle draufsteht. Und wenn einer merkt, hey, stopp, da ist jetzt gerade ein Prinzipfitter am Absaufen, dann hält er erstmal seine Karte hoch, auf dem steht Prinzipienwächter, und artikuliert dann schnell, was er wahrgenommen hat. Das heißt also, die Rolle bietet auch Schutz vor persönlichen Angriffen nach dem Motto, hey, jetzt meckert doch nicht rum und es gehört doch zum Thema oder sonst irgendwas. Ja, vielleicht noch, um euch zu inspirieren, zum Schluss ein paar mögliche Meetingrollen. Ja, über den Prinzipienwächter habe ich schon gesprochen. Also der hat die Aufgabe, gemeinsam definierte Prinzipien zu wahren. Und was, glaube ich, ganz offensichtlich ist, gerade wenn ihr in Timeboxen arbeitet, zum Beispiel so den Timekeeper oder die Timekeeperin, die hat natürlich die Aufgabe, genauer Zeiteinhaltung im definierten Zeitrahmen zu achten. Oder vielleicht wäre es auch ganz geschickt, mal einen Kundenagent einzusetzen, der die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass der Kunde nicht aus dem Fokus gerät. Und wenn man das für den Kunden macht, könnte man das natürlich auch für die Kollegen und Mitarbeitenden machen. Also den Mitarbeiter-Agent, der die Aufgabe hat, dafür zu sorgen, dass die Kollegen, Kollegen nicht aus dem Fokus geraten. Was fällt mir noch ein? Ja, der klassische Querdenker, der Advocatus Diaboli, der hat die Aufgabe, unbequem zu sein und Ideen und Vorschläge zu hinterfragen, wenn er merkt, da ist wieder zu viel Groupthink, zu viel Konsens in der Gruppe. Dann vielleicht mal kurz in NLP abgetaucht, dann habe ich noch die Rolle des Big Junkers. Ja, was Junking ist, das erkläre ich euch noch in einer späteren Sendung, nehmt es einfach mal so als Buzzword. Der hat die Aufgabe zu intervenieren, wenn sich Diskussionen unangemessen im Detail verlieren. Werdet ihr auch schon gemerkt haben, dass sowas passiert. Man kommt zu einem Punkt und dann geht man noch mehr in die Tiefe, noch mehr in die Tiefe, noch mehr in die, und man verliert irgendwie das große Ganze, deshalb Big Junk, der dann einfach intervenieren kann, hey, sorry Leute, entschuldigt mal bitte, was hat das gerade, was wir besprechen, mit unserem Agenda-Punkt zu tun? Naja, und wenn es einen Big Junker gibt, dann gibt es natürlich auch den Small Junker, weil in manchen Runden besteht auch die Gefahr, dass man zu abstrakt, zu visionär und zu abgehoben wird. Dann hat man zwar 1,5 Stunden wunderbare philosophische Grundsatzdiskussionen, aber man hat eben nichts zu tun. Und dann würde der Small Junker mal intervenieren und sagen, okay, und was wäre dazu jetzt ein guter, erster, konkreter Schritt? Ja, das waren so ein paar Ideen. Ich schreibe euch die Meetingrollen als auch die 4 Schritte für die Meetingrollen mal in die Shownotes von diesem Podcast. Und würde mich sehr freuen auf Feedback, wenn ihr das mal ausprobiert. Meine Erfahrungen sind klasse. Und dahinter steht, wenn wir kulturell etwas ändern wollen, werden wir nicht direkt an der Kultur ansetzen. Das ist auch meine Kritik an so Kulturveränderungsprogrammen. Sondern wir, naja, vielleicht dann noch ein Wort dazu. Warum? Weil Kultur für mich so etwas ist wie der Schatten der Organisation. Und wie willst du denn am Schatten ändern? Du musst an der Organisation ändern. Und wenn die Frage ist, an was denn genau an der Organisation? Dann am besten an Praktiken. Und Meetings sind Praktiken, genauso wie Mitarbeitergespräche oder irgendwelche Prozessabläufe. Und da gibt es natürlich keine Garantie, dass es irgendwie besser wird. Aber wie heißt der schöne Satz? Wenn du willst, dass es besser wird, dann musst du was anderes machen. Weil wenn du immer das tust, was du bis jetzt getan hast, wirst du immer das bekommen, was du bis jetzt bekommen hast. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche. Tschüss und Servus, euer Hans-Jürgen.